Es gibt heute genau zwei Andeutungen zum Thema Weihnachten. Die erste Andeutung ist meine Krawatte. Von meiner jüngsten Tochter heute Morgen ausgesucht, ich danach das passende Hemd. So viel zum Thema Weihnachten. Und dann gibt es nachher eine ganz kleine Andeutung an die Weihnachtsgeschichte. Wer sie mitkriegt, darf einfach mal Schnips, Schnips machen. Mehr kommentieren wir dann nicht. Wenn ich schnipsen kann, der denkt einfach drüber nach, wie man das macht. Ich möchte zum Anfang, bevor ich bete, mit euch einen Bibeltext lesen. Wer will, schlägt auf. Wer nicht will, lässt es sein. Psalmen, also Altes Testament. Und dort einen sehr bekannten Psalm. Psalm 19. Und während ihr sucht und blättert, der Bibeltext hat erstmal scheinbar gar nichts zu tun mit meinem eigentlichen Predigtthema. Und doch glaube ich, dass dieser Bibeltext, den wir jetzt vorlesen, essentiell ist, also grundlegend, von wichtiger, grundlegender Bedeutung, damit wir über das Predigtthema richtig nachdenken. Also es gibt einen Spannungsbogen. Ihr wisst nicht, was das Predigtthema ist, selbst wenn ich den Psalm 19 ab Vers 8 mit euch lese. Psalm 19 ab Vers 8, da schreibt David unter anderem: Das Gesetz Jahwes oder des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften Jahwes sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht Jahwes ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen Jahwes sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Bis hierher. Ich würde mal schätzen, wenn ich frage, wer kennt den Text, mindestens 80% im Raum würden sich melden. Ein Lobpreis über Rechtsbestimmungen, Vorschriften, Gesetz. Wir fassen mal zusammen das Wort Gottes. Das ist ein Lobpreis über das, was wir mit der Bibel haben. Und rein bekenntnismäßig würde ich schätzen, dass mehr als 80% sagen Amen. So ist es. Bekenntnismäßig. Also, wenn wir ein Glaubensbekenntnis als Gemeinde formulierten, ich weiß, da gab es mal Versuche, dann wäre das da irgendwie auch mit drin. Und alle würden zumindest diesen Absatz auch gerne unterschreiben, weil das unser Credo, unser Glaubensbekenntnis ist, die Bibel. Aber in der Alltagspraxis sind wir gespaltene Persönlichkeiten manchmal. Ja, wir haben diesen Lobpreis des Wortes und ich werde ganz bewusst einige der Wörter aus dem Psalm jetzt noch auslegen. Aber in der Praxis sind wir so schnell weg vom Wort Gottes. Das Wort, von dem es heißt in Vers 18, dass es vollkommen ist. In Vers 8, nicht 18. Das hebräische Wort, was da steht, kann auch übersetzt werden mit ganz, mit vollständig, mit ausreichend. Das Wort Gottes reicht aus. Es gibt ein altes Wort dafür, allgenügsam. Dieses Wort vermittelt den Gedanken von etwas, das alle Aspekte einer Sache umfasst. Gottes Wort ist umfassend. Es enthält alles, was für das geistliche Leben einer Person notwendig ist. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem Unvollkommenen, dem Ungenügenden, dem fehlerhaften Denken des Menschen. Und weil dieses Wort so perfekt ist, erquickt es die Seele des Menschen. Der merkt, mit meinem eigenen Denken knalle ich jedes Mal in irgendeinen Balken. Das muss nicht eine Türklappe sein vom Auto. Ja, es gibt genug Lebensklappen, an die wir auch bumsen können mit unserem Kopf. Aber das Wort Gottes ist vollkommen. Es ist zuverlässig. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig. Das Wort, das hier steht, bedeutet unerschütterlich, unveränderlich, unfehlbar, glaubwürdig, zuverlässig. Das ist eine Grundlage, auf die ich mein Leben, insbesondere mein ewiges Leben, bauen möchte. Und dann steht da ein Wort, wo die meisten von uns sagen, betrifft mich nicht. Es macht den Einfältigen weise. Alle Einfältigen, mal kurz melden. Ja. Ja, also es gibt da einige einfältige Leute, für die, ich fürchte, David meint uns. Das Wort, was da im Hebräischen steht, leitet sich von einem anderen Wort ab. Und das heißt eine offene Tür. Eine offene Tür. Ein einfältiger Mensch ist eine offene Tür. Es zeichnet das Bild eines naiven Menschen, der sein Denken gegenüber falschen Lehren, unreinen Lehren nicht verschließen kann. Die Tür ist offen, alles kann rein. Das ist ein Einfältiger. Aber in der Zeitung mit den großen roten Buchstaben stand so und so. Das muss doch die Wahrheit sein. Das ist eine offene Tür. Ein einfältiger Mensch. Aber sowas tun wir ja nicht. Kein Mensch liest die Bild-Zeitung. Immer noch, glaube ich, die größte Abonnementzeitschrift, aber keiner. Ich kenne keinen, der sie liest. Aber selbst wenn wir, und das lasst das mit der Bild-Zeitung, soll es sie geben, nicht mein Thema. Wir Menschen sind einfältig. Wir sind ohne Einsicht in die ewigen Dinge. Wir sind leichtgläubig, wir sind unwissend. Aber Gottes Wort macht uns zu wirklich weisen Menschen. Das ist das, was das Wort Gottes vorhat, uns zu weisen Menschen zu machen. Und weil das Wort diese Funktion hat, sind wir qualifiziert zu einem heiligen Leben, sodass wir im Neuen Testament Heilige genannt werden. Wo wir sagen, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Der Mensch, der vorher einfältig war und kein Urteilsvermögen hat, ist mit dem Wort Gottes, wenn er das in sich aufnimmt, qualifiziert für die Herausforderung des Lebens. Ist das unser Denken? Ich bete darum, dass das zu unserem Denken wird. Ihr Lieben, wir reden hier nicht ganz oft über Konfession oder Denomination, aber es ist eine der positiven Erbschaften der Brüderbewegung, eine Wortbewegung zu sein. Es gibt in der Kirche weltweit sehr viele Richtungen, wo bestimmte Dinge betont werden oder eine der Sachen, die in manchen Richtungen betont werden, werden wir heute reden. Aber es ist ein Vorteil der Brüderbewegung, dass sie eine Wortbewegung ist und das lasst uns bitte nie aufgeben. Auch wenn die Predigten manchmal überziehen und zu lang sind, mea culpa, meine Schuld. Aber das ist kostbar. Warum? Deswegen, wegen Psalm 19,8 fortfolgende. Die Schrift ist allgenügsam. Nimm sie in dich auf, so oft du kannst, so häufig du kannst, meinetwegen auch nachts, wenn du aufwachst. Und du wirst fit. Du wirst fit für das ewige Leben. Aber mehr noch, du wirst fit auch für den Alltag. Ich möchte gern beten. Wer kann, steht bitte mit auf. Vater, was hast du getan, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, uns diese, nach unserer Zählung, 66 Bücher zu schreiben und über Jahrtausende aufzubewahren und einer unvergleichlich hohen Textqualität bis heute überliefern zu lassen? Wir freuen uns, dass wir nicht eine Idee von dir haben, sondern dass wir belastbares, festes Wissen über dich haben. Wir preisen dich, dass du dich geoffenbart hast. Es wäre ein leichtes für dich gewesen, diesen Erdball sich selbst zu überlassen und dich nicht zu offenbaren. Und wir wären durch die Gegend gerannt, hätten uns irgendwelche Fantasien gemacht, wie es das auf diesem Planeten ganz oft gibt. Aber du hast dieses Wort schreiben lassen und bewahrt. Wir loben dich dafür. Wir bitten dich, dass unser Glaubensbekenntnis, dass die Bibel unsere Leuchte für unseren Weg ist, dass dieses Glaubensbekenntnis auch wirklich ein alltägliches Erleben wird. Vater, du hast uns vieles gegeben. So viele Geschenke deiner Gnade hast du uns gegeben, dieses Wort. Du hast uns ein ewiges Leben gegeben. Du hast uns die Gnade, die Gabe der Gnade gegeben. Herr, wir danken dir für diese Gnadengaben. Wir danken dir für die Gnadengabe, die wir in Christus haben. Wir danken dir für die Möglichkeit, erlöst zu werden. Auch das ist eine Gnadengabe, die von dir kommt. Dein Wort ist eine Gnadengabe. Das ewige Erbe ist eine Gnadengabe von dir. Auch die Gemeinschaft unter uns Heiligen ist eine Gabe deiner Gnade. Wir preisen dich darüber. Richte unsere Herzen auf das, was wir heute miteinander aus deinem Wort betrachten. Und Herr, du siehst, dass ich ein wenig unruhig bin, weil ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Gefühle zu diesem Thema im Raum gibt. Wir wollen dich bitten, dass dein Wort die Seele erquickt, so wie du es uns zugesagt hast. Amen.
Amen.
Das ist ein technisches Experiment heute. Ich versuche das erste Mal rein digital zu predigen. Also nur mit diesem komischen Computer hier vor mir. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Es gibt in der Bibel ungefähr 25 verschiedene Gnadengaben. Charisma auf Griechisch. Oder Charismata im Plural. Und von diesen 25 Gnadengaben habe ich eben drei erwähnt im Gebet. Wenn wir an Gnadengaben denken oder wenn wir von Gnadengaben hören, denken wir ganz schnell an drei bestimmte. Aber nicht an die drei, die ich gerade genannt hatte. Und mir ist erstmal wichtig, dass wenn wir heute über eine von diesen vielleicht zwei Dutzend Gnadengaben reden, dass wir merken, dass der Begriff Gnadengaben deutlich umfangreicher ist als das, was in mancher Menschenkopf verengt ist auf drei besondere Gnadengaben. Und nochmal, wenn wir in das Wort reingucken, ihr müsst bloß ein griechisches Wörterbuch aufschlagen, wo das Wort Charisma drin vorkommt, wir haben die Gabe der Gnade. Dass Gott überhaupt begnadigt, ist eine Gnadengabe. Wir haben die Gnadengabe der Errettung. Wir haben Gottes Wort. Das ist eine Gnade Gottes an uns. Und dann gibt es noch in berühmten Kapiteln der Bibel Listen von irgendwelchen Gaben. Manchmal werden Menschen als Gnadengabe bezeichnet. Epheser 4,11, ja, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer werden als eine Gnadengabe bezeichnet. Oder wir haben Gnadengaben in Römer 12 und 1. Korinther 12, wo es mehr um Tätigkeiten geht. Aber von diesen 25 sind drei Gnadengaben besonders heutzutage bekannt, berühmt und vielleicht auch berüchtigt. Nämlich die Gnadengabe Prophetie, Heilung und, jetzt wird es allein schon sprachlich schwierig, Sprachenrede, Zungenrede, Glossalie, wie auch immer. Und ich möchte gerne über die letzte dieser drei eben genannten Gnadengabe, über die Gaben der Fremdsprachenrede, wie ich es künftig nennen werde, will ich mit euch nachdenken. Weil es das Thema der Christenheit ist. Vielleicht nicht das Thema hier, aber auch hier haben wir das Thema. Nicht unbedingt in der Praxis, aber eine gewisse Unsicherheit. Wie sollen wir mit etwas, was Gott schenkt, umgehen? Und da gibt es zwei Herangehensweisen. Wir könnten darüber nachdenken, was denken, was schreiben, was sagen, was praktizieren Menschen hinsichtlich dieser Gnadengabe. Da gibt es genügend Bücher zu, da gibt es genügend Vorträge, ich kann auch gerne was empfehlen. Das ist nicht meine Herangehensweise, sondern meine Mission an Anlehnung an 2. Timotheus 4,2 ist, die Bibel zu predigen. Von daher werde ich heute nichts über das, was in der Praxis geschieht, reden, sondern ich möchte mit euch in das vollkommene Wort hineingucken, das mir gegeben ist, damit ich mit meinem ganzen Menschenleben richtig ausgerichtet bin. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam diesen Parcours miteinander gehen. Und deswegen lade ich ein, dass ihr das, was ihr darüber schon mal gehört habt, vielleicht auch von anderen Christen in anderen Gemeinden, dass ihr Dinge, die ihr vielleicht auch erlebt habt, in eurer eigenen Biografie, vielleicht mal für eine halbe Stunde beiseite stellt. Und wenn nicht gleich die Praxis vor Augen haben, sondern erstmal hineinschauen, was sagt eigentlich das Wort drüber. Denn ich finde das sehr heilsam, erstmal zu gucken, was ist Gottes Information, bevor ich mich mit dem Geh oder Missbrauch dieser Information beschäftige. Wir werden jetzt etliche Bibelstellen lesen. Bei bestimmten sage ich, schlag bitte auf. Also ich mache mal so einen kurzen Griff, da müsst ihr nicht immer blättern, sonst haben wir von der Zeit her ein Problem. Aber wir werden nachher längere Passagen auch lesen. In 1. Korinther 14,5, nicht aufzuschlagen, ihr könnt natürlich jederzeit, beginnt Paulus einen Satz, der fängt an mit: Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Wow! So ein Wunsch eines Apostels ist eine coole Sache. Der Apostel Paulus, keine kleine Figur der Kirchengeschichte, möchte, dass wir alle in Sprachen reden. In 1. Korinther 7,7 wünscht er sich, dass alle ehelos seien. Und dort sagt er: Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also es ist ein Wunsch des Paulus und das ist am Ende ein Wunsch. Er sieht Dinge so und sagt, ey, das Beste wäre, wenn jeder unverheiratet ist und deswegen ungeteilt für den Herrn dienen kann. Aber der eine so, der andere so. Da merken wir, okay. Es ist also keine göttlich verbindliche Aussage, sondern ein Wunsch. Paulus beugt sich aber mit diesem Wunsch unter den Willen Gottes. Er sagt, wenn es nach mir ginge, wäret ihr alle ledig. Ende der Menschheitsgeschichte. Also entsprechende Ethik des Paulus vorausgesetzt natürlich, dass Kinder nur in Ehen gezeugt werden. Aber er beugt sich drunter und sagt, der Heilige Geist verteilt diese Gnadengabe des Verheiratetseins oder die Gnadengabe, Charisma im Griechischen, tut mir leid Leute, die Gnadengabe des Nichtverheiratetseins verteilt er so, wie er will, von daher beugt Paulus sich dem Wunsch. Und dennoch, was für ein Wunsch ist das? Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Was meint er damit, wenn er sagt, dass wir alle in Sprachen reden sollen? Was meint denn dieses Wort Sprachen? Da wird es schon spannend, wenn ihr eure Bibeln aufschlagen würdet. Denn hier an der Stelle sind die Übersetzer schon ganz schön gefordert. Da steht ein Wort, Glossa, im Griechischen. Und auf das werden wir gleich eingehen. Und jetzt sieht der Übersetzer das Wort Glossa, oder in der Mehrzahl, ist egal. Und jetzt muss er überlegen, wie übersetzt er das? Die neue Genfer Übersetzung, von der ich lange Zeit ein Freund und ein Förderer war, hat bei mir an der Stelle verloren, weil sie sich zu einer Übersetzung entschieden haben, wo ich sage, da geht ihr zu weit mit eurer Interpretation. Man muss als Übersetzer interpretieren, das geht nicht. Aber die NGÜ sagt, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, und dann bekommt das Ganze eine ganz bestimmte Richtung. Ich kriege das noch zurechtgebogen wieder. Aber der reine Leser des Textes hat ein Verständnis. Da gibt es eine himmlische Sprache, die von Gott eingegeben wird. Guckt in eure Bibeln, da werdet ihr entweder das Wort Sprachen finden oder Zunge. Die neueste Luther-Übersetzung, die 2017, die Luther 1545, die Schlachter 1951, alle reden Zunge, weil da Glossa steht. Das klingt bloß irgendwie komisch für uns. Wenn ihr immer noch 1. Korinther 14, Vers 5. Aber auch die anderen Stellen sind meistens dann gleichlautend übersetzt. Wir kommen nachher zu längeren Passagen, da könnt ihr in euren Bibeln mal gucken. Und selbst die heißgeliebte Elberfelder Bibel. Oben Sprachen, Fußnote, Zunge. Weil da Glossa steht. In Lukas 1,64 heißt es, dass über Zacharias sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge, Glossa, gelöst. Und er redete und lobte Gott. Das war übrigens die Schnelle für den Schnips. Zacharias, Weihnachtsgeschichte, die Ankündigung von Johannes, dem Vorgänger und so weiter und so weiter. Also da heißt es, dass Zacharias, der Mund wurde geöffnet und seine Zunge wurde gelöst. Ja, er war halt stumm. Aufgrund bestimmter Ereignisse. Und diese Zunge wurde gelöst. Wir erkennen die Metapher. Er konnte wieder reden. Die Bildsprache. So auch die Heilung eines Taubstummen, Markus 7,33. Und Jesus nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seinen Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Glossa. Das griechische Wort für das Teil da in unserem Mund, was ich gerade flatterhaft benutze, ist Glossa. Und das ist genau das Wort, was an allen Stellen vorkommt, wo wir von Zungenrede, Sprachenrede oder sonst irgendwas reden. Aber redet er in 1. Korinther 14, 5 wirklich von Zunge? Das ist das, wo man ganz schön viel missbauen kann, wenn man minimal Ahnung von Griechisch hat oder die entsprechenden Computerprogramme hat. Man guckt, was steht da im Griechischen, dann nimmt man sich ein Wörterbuch und sagt, ah, Zunge. Und schon meint man, man wäre ein guter Ausleger. Leute, so funktioniert Sprache nicht. So funktioniert Irrlehre. Wir könnten jetzt das Beispiel mit dem Hahn bringen. Versucht man das Wort Hahn ins Englische zu übersetzen. Ihr habt ein Problem. Weil wenn ihr nur das Wort Hahn nehmt im Wörterbuch, wisst ihr nicht, ob der Wasserhahn gemeint ist oder das Vieh, das zu unpassender Zeit kräht. Von daher, man braucht ein bisschen mehr als nur ein Wörterbuch. Man braucht Ahnung von dem Gebrauch der Sprache zur Zeit der Verfassung der Schrift. Und deswegen müssen wir dankbar sein für gute Wörterbücher, die die Wörter nicht nur irgendwie sehen. Ja, bei Aristoteles hat das Wort die und die Bedeutung. Dabei reden wir hier von einem ganz anderen Griechisch, als es ein Aristoteles gesprochen hat. Exkurs beendet. Das Wort Glossa meint im Neuen Testament viel häufiger etwas ganz anderes als Zunge. Linda, if I asked you about your mother tongue, what would you answer? Ihre Mutterzunge ist Englisch. Ich dachte, sie wäre fleischlich, die Zunge. Also, auch im Englischen haben wir das, dass das Wort Tongue benutzt wird, um für Sprache zu sprechen. Und das ist ganz logisch, weil wir mit der Zunge sprechen. Das heißt, der Übersetzer muss tatsächlich an der Stelle sagen, will ich sagen Zunge, wo jeder sagt, so ein Quark. Oder muss sagen, an der Stelle, wo Menschen sprechen, geht es um Sprache. Aber faszinierenderweise passiert das oft nicht. Sondern es wird trotzdem von Zungenrede gesprochen. Und damit kriegt das Ding sowas Besonderes. Wo ich sage, vielleicht gibt es auch so was Besonderes. Gott ist ein besonderer Gott und vielleicht hat er da was Besonderes gemacht. Aber auslegungstechnisch bringt uns das Wörterbuch noch nicht voran. Sondern wir müssen tatsächlich gucken, was Gott geoffenbart hat in seinem Wort über das, was da steht. Kommen wir zur ersten Stelle, die ihr aufschlagen dürft. Apostelgeschichte, ihr ahnt es, 2. Das ist interessant, dass Jesus, also wir sind jetzt, wenn wir so die fortschreitende Offenbarung Gottes uns angucken, wir sind im Neuen Testament, da haben wir ja die ersten 4 Geschichtsbücher, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die berichten im Wesentlichen über das, was Jesus getan und geredet hat. Ihr werdet Schwierigkeiten haben, die Stellen zu finden, wo Jesus in Sprachen, in Zungen, in Glossa redet. Tut er nämlich nicht. Faszinierend. Faszinierend, dass es der Herr nicht tut. Aber das ist erstmal eine Beobachtung. Dann kommen wir zum 5. Geschichtsbuch, die Apostelgeschichte. Und gleich am Anfang der Apostelgeschichte kommt dieses Wort Glossa vor. Und meines Erachtens ist das eine sehr helle Stelle. Wir lesen den Text und wir versuchen jetzt nicht gleich jede Nebenfrage, die noch entstehen kann, zu klären, sondern einfach nur mal zu gucken, was dieses Glossa an der Stelle meint. Ich sagte Apostelgeschichte 2. Cool. Nicht ganz Weihnachten, ich gebe es zu, sondern Pfingsten. Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Ich lese jetzt nach Elberfelder Übersetzung. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, das ist ein alttestamentliches Fest, waren sie alle an einem Ort beisammen. Das sind die Jünger Jesu, die Apostel. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen, und jetzt guckt bei euch in der Bibel, Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und Sprachen, Glossa. In anderen Zungen zu reden. Zunge rausreißen und die Zunge von Thomas reinstopfen? Nein, eine andere Sprache. Das ist ja faszinierend. Da passiert irgendwas im Himmel. Und es ist etwa eine außergewöhnliche Situation. Das ist die sogenannte Geburtsstunde der Gemeinde Gottes. Die Jünger hatten den Heiligen Geist noch nicht so, wie er ab diesem Tag dann sein wird oder ab dieser Zeit sein wird, sondern sie wurden, so wie es der Herr Jesus angekündigt hat, ich muss gehen und der Heilige Geist wird kommen. Und genau das erfüllt sich hier, was in Johannes 17 fortfolgend erklärt wird. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, nicht ganz ungewöhnlich, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Und jetzt kommt's. Weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind das nicht alles Galiläer? Wenn das Israel ist, Galiläa ist hier oben. Und wir sind ein bisschen weiter südlicher auf dem Berg oben bei Jerusalem. Und die sagen aus Jerusalem, sag mal, sind das nicht Leute von da oben? Bayern würden sagen, sind das nicht alle Preußen? Die reden so, eigentlich doch normalerweise so berlinerisch, mit Icke und Dette und so weiter. Das ist das, was hier passiert. Aber die reden nicht preußisch, sondern es wird noch viel besser. Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, also Leute, die von Heidentum ins Judentum übergetreten sind. Kreta und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Nicht Zungen, Sprachen. Und zwar welche Sprachen? Libysch, Kyrenisch? Asiatisch oder Asisch, Phrygisch, Pamphylisch, Pontus, Judäisch, Kappadokisch, wie auch immer die gesprochen haben, ich weiß es nicht. Aber das wäre tatsächlich so, als wenn in Bayern, die haben ja eine gewisse Art, das Deutsche auszusprechen, oder ich muss demnächst nach Bayern und habe dort einen Kunden, der Österreicher ist, der spricht österreichisches Bayerisch und dann noch über Finanzbuchhaltung. Ich verstehe kein Wort, was die Frau von mir will. Aber so ist es, wenn dann plötzlich die Hessen so richtig hessisch sprechen und du als Berliner sagst, wow, ich verstehe das Wort wörtlich, was derjenige sagt. Und das waren nicht nur Mundarten innerhalb der gleichen deutschen Sprache, sondern es waren ausländische Sprachen, die diese Galiläer nie gelernt hatten. Ich lese jetzt nur noch einen Vers. um zu sagen, was das Ergebnis dieses Wahnsinnsereignisses ist. Fallen jetzt alle um und bekehren sich? Vers 14, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Und dann fängt eine Predigt an. Und nach der Predigt bekehren sich die Leute. Das heißt, dieses Ereignis, was hier wahnsinnig interessant ist, dass da 12 Leute Fremdsprachen sprechen können, die sie nie gelernt haben. Denn mehr ist es nicht vom Bild her. Also sie sprechen einfach Fremdsprachen und zwar nicht nur reinstes Oxford-Englisch, sondern so ein walisischer Touch mit drin. Ja? Dieses Wunder hat erstmal nur Aufmerksamkeit geweckt, hat niemanden zum Glauben geführt. Petrus muss predigen und danach sind es Tausende von Leuten, die sich bekehren, auch über die Tage hinweg. Das ist ein Grundsatz der Schriftauslegung. Erkläre dunkle Stellen der Schrift, Stellen, die schwierig zu verstehen sind, wo vielleicht auch ganz wenig Information ist. Erkläre solche Stellen, in denen du mit den hellen Stellen der Schrift draufleuchtest. Und für mich ist, und das ist mein Angebot an euch, Apostelgeschichte 2, eine richtig helle Stelle. Ich lese es und ich verstehe 100%, was da abgeht. Leute aus Galiläa sprechen ausländische Sprachen, die sie nie gelernt haben. Und Leute, die sich zum Zeit des Pfingstfestes in Jerusalem beginnen, da sind alle Juden, egal wo sie waren, sind zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen, um dieses Pfingstfest zu feiern. Jeder sagt, wie kommt's, dass die meine Sprache von uns in der Gosse da hinten reden? Das ist das Wunder. Für die so ein bisschen bewanderter in dem Thema sind, ich persönlich halte das für ein Sprech- und nicht ein Hörwunder. Denn, wenn wir den Text weiterlesen, dann merken wir, dass einige der Umherstehenden anfangen zu lästern. Und die sagen, sind die besoffen? Können wir mal lesen noch. Sie entsetzten sich, Vers 12, aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend 13, sie sind voll süßen Weines. Das heißt, es gibt einige, die haben verstanden und andere, die haben nicht verstanden. Naja, weil die einfach diese Fremdsprache nicht kannten. Ich weiß nicht, ob wieder fließend dein Arabisch ist. Ja, aber wenn du jetzt hier fließend abrattern würdest, wenn ich mag dich, deswegen würde ich sagen, boah, beeindruckend, der kann ja Arabisch. Denn wenn ich ihn nicht mag, würde ich sagen, was hast du denn heute Morgen getrunken? Ein bisschen früh für so ein Gelalle. Ja, also ich glaube persönlich, dass die Leute haben etwas gehört und einige haben mitgekriegt, das ist meine Sprache und andere haben die Fremdsprachen einfach nicht gekommen. Es ist ein Sprechwunder. Die Apostel konnten Fremdsprachen sprechen. Das gleiche passiert nochmal in Apostelgeschichte 10, lese ich jetzt nicht. Es passiert auch nochmal in der Apostelgeschichte 19. Der Heilige Geist kommt auf eine bestimmte Gruppe von Menschen und danach können sie in Fremdsprachen sprechen. Das ist für unser Thema jetzt gar nicht so entscheidend. Es ist nur für die Ausbreitung der Gemeinde wichtig. Denn in Apostelgeschichte 2 sind Juden mit dieser Gabe versehen worden. Die Gabe, Fremdsprachen sprechen zu können, als Beweis dafür, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und in Apostelgeschichte 10 werden Heiden mit dieser Gabe begeben. Und das ist ein ganz wichtiges Ding für das Werden von Gemeinde, dass die Juden kapieren, oh, nicht nur die Juden können Christen werden, sondern auch Heiden können Christen werden. Und deswegen wird denen das gleiche Ereignis geschenkt, wo sie sagen, wow, das ist bei uns in der Apostelgeschichte 2 passiert, jetzt passiert es mit den Heiden, wir sind offensichtlich eins in Christus. Die Umzäunung ist niedergerissen. Das ist das große Thema von Paulus dann im Epheserbrief auch. Und in Apostelgeschichte 19 kommen nochmal die Jünger des Johannes dazu, die auch ein falsches Verständnis hatten und noch nicht wiedergeboren waren und dann wird das Ganze gekittet und auch sie können das Ganze. Wenn wir uns aber mit der Gabe weiter beschäftigen wollen, dann müssen wir auch in die neutestamentliche Literatur der Briefe gehen und damit zum 1. Korinther 12. Den könnt ihr schon mal aufschlagen. 1. Korinther 12. Während ihr blättert, ich hatte es vorhin schon angedeutet, 1. Korinther 12 ist eines der beiden Kapitel neben Römer 12, wo mehrere Gnadengaben aufgelistet werden, abgesehen von Epheser 4, 11, wo Personengaben angesprochen sind. Eins ist ganz klar, wenn man diese Texte liest, dieses Reden in Fremdsprachen ist eine Gabe unter ganz vielen. Michael Kotsch behauptet, es gibt 25. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht mal nachgezählt. Ihr werdet beim Lesen der Texte feststellen, es gibt ganz viele. Und Fremdsprachenrede ist eine unter ihnen. Auch in Römer 12, Verse 6 bis 8 sagt Paulus das. Wir haben verschiedene Gnadengaben. Und die vielen so wichtige Gnadengabe der Sprachenrede wird in Römer 12 überhaupt nicht erwähnt. Also wichtig ist die Botschaft, Römer 12 und 1. Korinther 12 sagen beide, es gibt einen Haufen von Gnadengaben. Und in 1. Korinther 12 wird uns diese Fremdsprachenrede erwähnt, in Römer 12 wird sie uns nicht erwähnt. Das ist wichtig, um einen etwas neutraleren Blick auf eine dieser drei so hochgelobten und einzig wichtigen Gnadengaben zu packen. Es gibt Menschen, die Prophetie, Heilung und Zungenrede oder Fremdsprachenrede für das Wichtigste halten. Sie reden nicht von Fremdsprachenrede, sie reden tatsächlich von Zungenrede dort. Und sagen, das ist eine falsche Fokussierung. Die Bibel gibt ganz viele. Vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 25. Und in Römer 12 erachtet es Paulus noch nicht mehr für nötig, diese Gabe zu erwähnen. Sie scheint wirklich nicht ganz so herausragend wichtig zu sein. Das Interessante ist, dass in Römer 12 die Gnadengabe der Hilfeleistung vorkommt, genauso wie in 1. Korinther 12 die des Dienstes. Gemeinde braucht Leute, die tatkräftig anpacken, die nicht nur fromme Reden halten von hier vorne mit dem iPad in der Hand, sondern die tatsächlich auch die Stühle wegtragen, die ein Frauenbasteln vorbereiten, die danach putzen und sonst irgendwas tun. Das ist eine genauso wichtige Gnadengabe wie die anderen Gnadengaben, die in diesen beiden Kapiteln erwähnt werden. Lesen wir 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Griechisch, Chasma. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Was ist die große Botschaft? Es gibt Unterschiede, aber die Quelle ist immer dieselbe. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Ja, liebe Elberfelder, ihr habt das perfekt übersetzt, das Wort. Aber eigentlich könntet ihr auch schreiben Übersetzung. Auslegung von Sprachen hätte man auch als Fremdsprachenübersetzung hinschreiben können. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem besonders aus, wie der Mensch will. Höre ich Protest? Wie der Heilige Geist will. Das ist eine interessante Beobachtung und für Insider wisst ihr, worauf ich hinaus will. Nicht der Mensch entscheidet, welche Gabe er bekommt. Auch nicht durch dreistündiges Trainieren. Es gibt Bücher auf dem Markt, um eine ganz bestimmte angebliche Gnadengabe zu trainieren. Der Heilige Geist entscheidet, welche Gnadengabe du bekommst. Und du kannst dich vielleicht danach ausstrecken. Aber entscheidend tut's Gott. Gott lässt sich nicht manipulieren, indem du stundenlang irgendetwas praktizierst, damit am Ende irgendwas vielleicht passiert. Also, was macht Paulus hier in diesem Text? Er macht den Korinthern, die total begeistert sind von dieser Gabe, klar, Leute, ihr habt den falschen Schwerpunkt gesetzt. Es gibt ganz viele Gaben. Und er stellt diese Möglichkeit, dass jemand Fremdsprachen sprechen kann, überhaupt nicht in Abrede. Das ist vielleicht für uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht von der anderen Seite des Pferdes runterplumpsen und sagen, gibt es nicht. Paulus sagt, ja, gibt's. Aber da gibt's doch ganz viele andere. Und es gibt verschiedene Auswirkungen, es gibt bestimmte Gnadengaben und am Ende ist Gott derjenige, der das macht. Und das Ziel ist, dass wir da miteinander dienen. So wie Petrus dann später auch formulieren wird in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, Charisma. So dient er miteinander als treue Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Die Aufgabe einer Gnadengabe ist, anderen damit zu dienen. Also hier in Kapitel 12 macht Paulus erstmal so eine Art Relativierung nach dem Motto, hey, seid doch nicht so wahnsinnig übermäßig begeistert von dieser einen Sache. Da scheinen die Korinther so ein bisschen übertrieben zu haben. Sondern, Leute, Wir sind ein Leib und wir haben in einem Leib verschiedene Funktionen. Der Arm hat eine Funktion zu winken, das Auge hat eine Funktion zu klickern oder zu schauen. Ja, und so ist es auch mit den Gaben im Leib Gottes. Also bleibt mal ein bisschen entspannt. Und dann kommen wir aber zu dem Kapitel, was uns hilft, in der Praxis ganz viele Sachinformationen zu bekommen. Und das ist zwei Kapitel später, 1. Korinther 14. In 1. Korinther 14 geht Paulus auf den rechten Gebrauch oder auf den falschen Gebrauch oder Missbrauch der Gnadengabe ein. Er stellt die Gabe nicht grundsätzlich in Abrede. Er sagt aber, wenn jemand diese Gabe von Gott bekommen hat, und nochmal, nicht jeder hat diese Gnadengabe bekommen, sondern der Heilige Geist teilt aus und der eine so, der andere so. Aber wenn diese Gabe vorherrscht, dann gibt es da ganz bestimmte Regeln für. Weil Gott nicht ein Gott der Unordnung ist. Damit wir das, was wir jetzt betrachtet haben, nicht zu sehr in einen Topf schmeißen. Apostelgeschichte 2 ist hier, kurz nach dem Sterben Jesu. Wir sagen einfach mal ganz banal, Jahr 30 nach Christus. Das, was wir in 1. Korinther 14 lesen, ist nicht hier, 31. Dezember 30. Ist nicht 1.1.31, sondern ist 25 Jahre später. Der Brief ist 55 geschrieben. Das heißt, wir sind schon zweieinhalb Jahrzehnte ins Land gegangen. Gemeinden beschäftigen sich mit dem Thema, beschäftigen sich mit diesen Phänomenen. Und Paulus sagt, bei euch in Korinth ist das Ding entglitten. Wie in Korinth einiges entglitten ist. Ja, dass da jemand zum Beispiel Sex hat mit der Frau seines Vaters und die Korinther nichts machen. Und Paulus streng dagegen vorgehen muss und sie zurechtweisen muss. Die haben Parteiung in der Gemeinde. Ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, ich bin des Ansgar. Sagt Apostel, geht überhaupt nicht. Und hier gibt es wieder eine Fehlentwicklung, wo er sagt, es gibt Apostel, alles schön und gut, aber wir haben euch doch nicht unser Leben geopfert, damit ihr rein werdet mit Gott, sondern ihr seid alle des Christus, oder? Und genauso muss er auch hier in Kapitel 14 etwas korrigieren. Lasst uns nicht an jedem Detail hängen bleiben, wenn ich jetzt Verse 1 bis 28 lese, sondern vielleicht auch hier wieder mal den Flow der Gedanken aufnehmen. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Achtet darauf, welchen Wert Paulus auf Zungenrede, Sprachenrede legt. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Den Satz hatte ich vorhin vorgelesen, aber ich habe ihn kriminellerweise nicht vollständig vorgelesen. Christian schmunzelt. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt. Ihr könnt durchaus das Wort übersetzt dort verwenden. Das ist völlig sprachlich okay. Es sei denn, dass es übersetzt wird, eine fremde Sprache übersetzt wird, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Die Antwort liegt auf der Hand, auf der Zunge sozusagen. Ja? Nichts. Wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung und in Erkenntnis oder in Weissagen oder in Lehre. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge wie Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Das muss unsere Musikabteilung erklären, den Satz, da bin ich nicht so. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. So viel zum Thema Sprachenrede. Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein, also ein fremder Ausländer. Und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid. Wozu? Zur Erbauung eurer eigenen Persönlichkeit. Steht da auch nicht. Zur Erbauung der Gemeinde. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander damit. Ihr habt eine Gabe bekommen, ihr sollt sie verwalten und Gott wird das beurteilen. Und auch hier. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welche die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er ja gar nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Wörter in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Apostelgeschichte 2. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt in Malo am Sonntagvormittag und alle in Sprachen reden, in Fremdsprachen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr alle von Sinnen seid? So wie sie es in Apostelgeschichte 2 den Jüngern vorgeworfen haben, ganz schön besoffen um 10 Uhr morgens. Also Italienisch klingt ja noch schön, aber sprecht mal Swahili, das klingt schon ganz anders. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung. Und in Korinth hatte jeder auch eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Vers 27. Wenn nun jemand in einer Fremdsprache oder Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander. Und einer lege aus, einer übersetze. Wenn aber kein Ausleger da ist, dann schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich und Gott für Gott. Von den Propheten aber sollen 2 oder 3 reden, die anderen sollen urteilen. Ich überspringe mal ein bisschen und komme zum Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wenn man einfach mal so einen Text hintereinander liest und nicht gleich beim ersten Wort Weissagung hängen bleibt, was ist denn Weissagung? Wenn man einfach mal diesen Gedankengang nachvollzieht, merkt man, dass Paulus einerseits nicht grundlegend Sprachenrede ablehnt. Das gibt's. Zumindest zu damaliger Zeit. Aber er sagt, vorsichtig, Leute. Das Ziel unserer Gaben ist, der Gemeinde damit zu dienen. Und wenn wir im Gemeindekontext über die Ausübung unserer Gaben reden, dann bitte nur dann ausüben, wenn es irgendjemandem nutzt. Und die Fremdsprachenrede bringt eigentlich nichts, es sei denn, irgendjemand übersetzt. Wenn du jetzt also in Swahili einen Lobpreis Gottes formulieren würdest und du als Swahili-Kenner es übersetztest, würden wir alle sagen, wow, danke für dieses Gebet. Danke für die Übersetzung. Wenn du nicht da bist, schweigst du bitte. Weil es bringt nichts. Es hat auch keinen Effekt für die Ungläubigen, dass sie sagen, wow, Swahili, fließend. Die werden sagen, nee, mir schugge. Zumindest Juden würden das sagen, weil es ein jüdisches Wort ist. Also von daher, ich glaube, dass 1. Korinther 14 uns einfach erdet zu dem Thema. 1. Korinther 14 erklärt uns, wie praktiziert werden soll, was in Apostelgeschichte 2 auftritt, vorkommt. In Apostelgeschichte 2 heißt es, nirgendwo so müssen wir handeln, sondern es ist ein Geschichtsbuch, das uns berichtet, da ist etwas passiert. Punkt. Da steht nicht, und Gott hat danach gesagt, das werde ich die nächsten 2.500 Jahre genauso machen. Das ist, was viele daraus machen. Sie machen aus einem Geschichtsbuch ein Lehrbuch. Sag ich, nein, es ist ein Geschichtsbuch, da ist was passiert. Zum Glück nehmen wir nicht alle jede geschichtliche Aussage als Anweisung Gottes. Judas Iskariot, der sich erhängte. Sagen wir auch nicht, ja, das steht in der Bibel, müssen wir tun. Schlagen an anderer Stelle auf, was du tust, tue gleich oder tue schnell. So darf man mit der Schrift nicht umgehen. Bei dem Korintherbrief hier, 12 und 14, haben wir einen Lehrbrief geschrieben in die Gemeinde und da gibt es klare Anweisungen. Und wenn wir uns die Anweisung hier angucken, merken wir, Sprachenrede, Fremdsprachenrede ist grundsätzlich gut. Ich weiß, dass das manch einem wehtut, wenn ich das so sage, aber das ist der biblische Ton. Ich persönlich bezweifle, dass das, was heute praktiziert ist, überhaupt das da ist, was ich hier in 1. Korinther 12 lese. Aber deswegen komme ich von der Schrift und sage, das, was ich da lese, jemand spricht eine Sprache perfekt, die er nicht gelernt hat. Das ist ein Wunder, das ist eine Gnadengabe Gottes. Sowas kann Gott machen. Das, was heute passiert ist, ist laut Linguologen, also Sprachwissenschaftlern, keine Sprache, die gesprochen wird. Wir reden vielleicht von etwas, was ein Etikett trägt, ein biblisches Etikett. Aber wenn du das Etikett abmachst, merkst du, da steht was ganz anderes hinter. Aber das will ich heute nicht beurteilen. Was sagt 1. Korinther 12 und 14 noch? Weissagung ist wichtiger als Sprachenrede, um das mal ganz kurz aufzuklären, ohne dass es mein Thema heute ist. Und auch ich habe eine Uhr, jetzt sogar hier im Display. Ich muss gar nicht unauffällig da oben hingucken oder strecken. Weissagung, das Wort kommt in Kapitel 12 vor und wird dort erklärt, es ist das, was die Gemeinde erbaut, was sie ermahnt und tröstet. Durch Weissagung bringt Gott den Menschen seine Wahrheit. Meines Erachtens meint das die Wortverkündigung. Die Wortverkündigung. Das griechische Wort heißt nämlich eigentlich heraussagen oder öffentlich verkündigen. Das meint man da. Wir denken schon wieder an was. Und ich glaube, ich bin hu, wenn ich ein Wort Gottes weitergeben darf. Das ist für mich hu. Das, was viele Brüder hier sonntags machen, ist diese Weissagung. So wie Propheten im Alten Testament den Ist-Zustand der Zeit mit dem Soll-Zustand nach Gottes Wort verglichen haben, so vergleichen wir als Weissagende im Neuen Bund Gottes Wort mit dem Ist-Zustand der Gemeinde und unserer Gesellschaft. Und wir sagen die Wahrheit Gottes raus. Das ist Weissagung. Weises Sagen über das, was ist und was Gott gegeben hat. Weissagung und Lehre liegen ganz eng beieinander. Ich kriege sie chirurgisch nicht voneinander getrennt. Ich glaube, dass das eine vielleicht mehr in die Theorie geht und das andere mehr in die Praxis, aber das ist meine menschliche Unterscheidung. Aber das Thema zum Glück ist ja heute nicht Weissagung. Eine nichtsnützende Gabe ist nicht so toll. Sagt er in Vers 12. Bringt nichts. Was bringt's, wenn keiner einen Nutzen von deiner Gabe hat? Dann lass es bitte sein. Trachtet danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde seid. Und übrigens, das gilt nicht nur für die Sprachenredner. Das gilt für jeden Christen hier im Raum. Ihr sollt zur Erbauung des Nächsten sein. Aktiv. Nicht, ihr seid hier, um erbaut zu werden. Das passiert auch. Aber eure Mission ist, zur Erbauung des Nächsten zu sein. Und da gibt es ganz viele Gnadengaben. Vielleicht sind es wirklich 2 Dutzend. Wenn eine Fremdsprache, dann mit Übersetzung. Das ist deswegen wichtig, Vers 14, weil sonst mein eigener Verstand nichts zum Denken bekommt. Gott möchte, dass dein Verstand mit guten Wahrheiten befüllt wird. Der Verstand. Ich habe überhaupt nichts gegen Gefühle. Aber Paulus sagt hier an der Stelle, es ist wichtig, dass dein Verstand bedient wird. Das ist auch für meinen Nachbarn wichtig. Der neben mir sitzt, wenn der nicht versteht, was ich in Swahili gerade rede, dann versteht er mein Lob über Gott nicht und kann am Ende höchstens noch höflich oder fromm Amen sagen, ohne kapiert zu haben, dass ich vielleicht gerade ganz großen Blödsinn gesagt habe. Vers 23, Hinweis für die Praxis, kein wildes Durcheinander von Sprachen. Das wäre ein schlimmes Zeugnis für die Ungläubigen. Und es gibt Olympiastadien oder größere Gebäude, die gefüllt werden, gerade in einem südlichen Kontinent, wo das passiert, wo die Polizei Versammlungen auflösen muss, weil mit dieser angeblichen Gabe der Fremdsprachenrede, die da was anderes ist, so viel Chaos entsteht, dass die Polizei die Veranstaltung auflösen muss. Das erklärt hier Paulus in Vers 23. Kein Durcheinander, das wäre ein schlimmes Zeugnis für die Ungläubigen. Paulus rechnet überhaupt auch gar nicht damit, dass das, was in Jerusalem geklappt hat, dass einige gesagt haben, oh, die sind betrunken, aber viele gesagt haben, hey, ich höre ja meine Fremdsprache. Damit rechnet Paulus hier schon gar nicht mehr, dass diese Wirkung für die Ungläubigen ist. Er sagt, wenn Ungläubige mitkriegen, dass ihr alle in Sprachen redet, das ist das Chaos pur. Das darf nicht sein. Die Ungläubigen werden sagen, dass wir von Sinnen sind. Vers 27, was steht noch? 2 oder höchstens 3. Also wenn es vorkommt, Paulus ermöglicht das ja durchaus. Das sieht es als Option in der damaligen Zeit zumindest, dass es Leute gibt. Aber wenn, dann zwei oder drei. Das ist so wie bei unserem Brotbrechen. Zwei oder drei dürfen was sagen und dann kommt irgendwann der Moderator und sagt, jetzt müssen wir aber mal langsam hier für den Kelch und für das Brot danken. Und wenn die reden, dann nicht gleichzeitig, nicht jeder für sich, sondern der Reihe nach. Vers 27. Und wenn zwei oder drei und wenn der Reihe nach, dann mit was? Übersetzung. Jeder, der in der Szene sich ein bisschen auskennt, weil er drin war oder weil er darüber was gehört hat, weiß, dieses Kapitel beschreibt genau das Gegenteil von dem, was tatsächlich stattfindet. Und deswegen müssen wir merken, bloß weil ein Etikett draufgeklebt wird, wir machen das, was die Bibel dort in Apostelgeschichte 2, in 10, in 19 sagt, nee, das macht ihr nicht. Und hier gibt es eine ganz klare Anweisung des Apostels, der Gemeinden gründet und sagt, so und so hat es zu laufen, höchstens zwei oder höchstens drei, hintereinander, verständlich, aufbauend, übersetzt. Und das findet heutzutage nicht statt. Das heißt, wenn ihr gewisse Phänomene beurteilen wollt, biblisch, dann nehmt bitte hier diesen Geschichtsbericht Apostelgeschichte 2, nehmt die Auslegung 1. Korinther 14, die klaren Betriebsanweisungen für das und dann reden wir plötzlich über ganz andere Themen. Ich habe es noch nie erlebt, Zungenrede oder Sprachenrede, also biblisches. Aber wenn Gott irgendeinem Missionar das geben will, hey, wer bin ich, dass ich Gott sage, du darfst aber nur eine Apostelgeschichte. Ich bin jahrelang nur für die Profis unter euch auch Zessionist gewesen. Also ich kenne die Lehre, dass bestimmte Gnadengaben heute nicht mehr existieren. Ich kenne Wolfgang Nestvogels Vorträge von vor 20 Jahren zu dem Thema. Ich weiß, dass da was gibt. Ich lasse das jetzt aber mal offen, weil es für uns, für die Beurteilung gewisser Phänomene völlig unwichtig ist, ob es das heute noch gibt oder nicht. Weil das, was heute geschieht, das da nicht ist. Worüber reden wir dann? Über etwas, was nicht vom Wort Gottes geprägt wurde, wo Psalm 19, den wir eingangs gelesen haben, nicht die Bedeutung hat. Wo das Wort Gottes überhaupt nicht mehr die Bedeutung hat. Wo Konfessionsgrenzen keine Bedeutung mehr haben. Wo katholische Charismatiker genauso in dem Einklang sein können mit Evangelikalen. Wo normalerweise eine fette, dicke Wand war. Ich meine, da gab es mal eine Veranstaltung. Reformation, genau, die nannte sich. Wann hat die eigentlich Jahrestag? Aber das ficht gewisse Leute überhaupt nicht an, dass die Konfessionen Unterschiede haben. Sobald du in der Charismatik unterwegs bist, ist das alles nicht mehr wichtig. Und ich merke, aua, das tut mir leid. Vers 39, strebt nach anständiger Belehrung. Weissagung steht da, aber strebt danach, anständige Belehrung zu bekommen. Rede, wenn sie vom Heiligen Geist gegeben wird, verhindert nicht. Aber alles soll anständig und ordentlich laufen. Und was das heißt, das haben wir eben gelesen, oder? Jeder, der ein bisschen unterwegs ist, weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, liebe Menschen, viele freundliche, herzliche Menschen, die sich danach ausstrecken, diese Gabe zu haben. Die in irgendeiner Art und Weise konfrontiert werden mit den Lehren, die es darum so gibt. Und ich mag solche Menschen. Und ich möchte euch einladen, sie auch zu lieben. Was gibt es denn? Und ich rede jetzt nicht von den großen Führern oben. Ich rede von den normalen Menschen, wie sie auch hier sitzen. Gibt es etwas Schöneres, dass ein Mensch innige Gemeinschaft mit Gott haben möchte? Der sagt, wenn es da was gibt, ich habe da gehört, da gibt es eine Gabe, die bringt mich Gott näher. Die lässt mich seine Nähe mehr spüren. Die gibt mir vielleicht auch bestimmte Erbauung, irgendwas, was mich ihm entgegenrückt. Dann sage ich, das ist gut, dieses Streben, mit Gott in eine Einheit zu kommen. Ihn vielleicht auch in der richtigen Art und Weise zu lobpreisen. Das ist gut. Deswegen schütten wir bitte das Kind mit dem Schmutzwasser nicht aus. Die Lehre, die teilweise verbreitet wird, ist schmutzig. Weil sie nicht biblisch ist. Gott entscheidet, wann die Sonne aufgeht, wann ein Haar vor meinem Kopf fällt, wann ein Mensch stirbt und wann ein Mensch geboren wird. Und er entscheidet, welche Gnadengaben er wann wem gibt. Das kann ich nicht manipulieren, das kann ich nicht fördern, ich kann vielleicht darum beten, okay, aber Gott ist derjenige, der es macht. Und er hat vorgegeben, wie etwas zu laufen hat. Und jetzt können wir sagen, ja wunderbar, Bibel, schön und gut, du bist vollkommen, du bist gerecht, dein Ratschluss ist perfekt. Wunderbarer Ratgeber, der geboren wird zu Weihnachten. Ja, Jesaja wird ja gerne zitiert. Wunderbarer Ratgeber, aber ich habe da eine eigene Idee, wie man dir nahe kommen kann. Und das ist nicht mehr okay. Also dieses Bestreben nach Gemeinschaft mit Gott, das ist toll und das wünsche ich jedem von uns. Aber bitte in den Pfaden, die der Heilige Geist vorgegeben hat. Er entscheidet, wie es zu laufen hat und niemand anders.